Radio, dem Podcast mit Fahrradnachrichten und Hintergrundgeräuschen. Mein Name ist Hans
und meiner Thomas.
Hallo, mijn naam is Arnold Gruppen en natuurlijk luister ik altijd naar Fahrradio, want je wil bijblijven op het gebied van fietsen. Daarom, Fahrradio.
Hi.
Thomas übersetzt das mal.
Hallo, mein Name ist Arnold Gruppen und natürlich höre ich immer auf Fahrradio, weil ich auf dem Bereich der Fahrräder bleiben will. Deswegen Fahrradio. Ja, also so hat es zumindest Mac Whisper übersetzt. Arnold und ich, wir haben uns in einem Fahrradladen in Amsterdam kennengelernt.
Aha.
Dann lege ich da gleich mal los, ne? Weil...
Gehen wir in Medias Res.
Genau, am 1. September. Nämlich, wir waren ein paar Tage in Holland in Urlaub und dann auch in Amsterdam, wo ich mit Gewalt wieder weggezogen werden musste aus der Stadt. Aber das ist das eine, aber wir mussten auch was kaufen, nämlich eine Transportkiste fürs Rad, eine schöne. Und da ja auf der Hälfte der Fahrräder dort Transportkisten permanent mit Kabelbindern montiert sind vorne, ist die Auswahl dort groß. Und dann sind wir halt in einen Viezenwinkel gegangen, also bei der Stadtfiez, und da stand standen halt Räder rum und so und unter anderem so die klassischen, was halt so verkauft und verliehen wird, also die haben Verleih und Verkauf und Sitzpolster für den Gepäckträger und so. Und dann stand tatsächlich ein Filibus rum von Camper. Du kennst es, Hans, ne?
Mhm. Natürlich. Das wäre eine Geschichte für sich oder auch mal ein Bike History Interview Podcast.
Ja, ja, also das wäre tatsächlich sehr spannend. Wir gehen nur kurz darauf ein, weil nämlich dieses Filibus, das gibt's ja schon.
Erklär's mal den Hörern.
Das werde ich gleich erklären, nämlich also dieses Filibus, das war schon was älter. Das gibt's ja, glaube ich, seit 30 Jahren oder so, das Rad. Und da bin ich hingeschlichen an das Rad, stand ein Typ daneben und der hat dann gemeint, ein schickes T-Shirt hast du an. Weil ich hatte ein Band-T-Shirt an. Aber keins von AC/DC, sondern in dem Fall von The Crossworks, aber ist egal, also das ist eine Band, die ich neulich gesehen habe und die fantastisch ist und er hatte sie auch gesehen. Der Typ auch etwa knapp um die 50 vielleicht rum und der hatte dann und hat gemeint, ja, er hat sie auch gesehen in einem Club um die Ecke dort in Amsterdam und die wären toll und sind sie auch, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Einfach mal hören, The Crossworks. Tolle Musik. Und er hatte mir erzählt...
Ganz kurze Abschweifung. Welche Band-T-Shirts kann man in unserem Alter eigentlich noch tragen? Oder ist es überhaupt so? Ich meine, so Statement-T-Shirts zum Beispiel, auf denen Sachen draufstehen. Schwierig, ja. Oder?
Hast du Jens Balzers Buch Pop gelesen?
Nein.
Die Pärchen, die zu Rammstein gehen und wo der Mann dann ein Bück-Dich-T-Shirt anhat?
Oh.
Da wird's einem ganz anders.
Ja.
Also okay, sowas also sollte
an
man.
Sowas hab ich
an sowas denkt unser Eins nicht, der irgendwie eklektisch unterwegs ist. Aber
ich war ja auch bei einem Konzert. Ich war wann? Am Montag war ich bei Nils Frahm.
Ah, bist du reingekommen?
Ja. Mein Tipp, wenn Nils Frahm ein Konzert gibt, schauen, dass man einen guten Platz bekommt. Irgendwie, also in Kölner Philharmonie und da gibt's irgendwie Restplätze und dann ist man bei den Stehplätzen und die sind quasi so, da stehen die Ordner rum und so. Und man ist ganz oben. Ich war da noch nie in der Kölner Philharmonie, von daher ganz gut, dass ich jetzt mal dort war. Aber ich habe dann Im vorletzten Drittel habe ich dann einen ganz guten Platz gefunden. Aber man kann ja bei so einer Musik wie von Nils Frahm, googelt mal, was der für Musik macht, da kann man auch prima sitzen bei, ne? Hätte mich auch nicht gestört.
Ja, ja, das ist an sich eine, also ist ja eher konzertant, ne, das Ganze. Also ich meine, der war wahrscheinlich allein oder hat er jemand dabei gehabt?
Der war allein, ja, mit sehr vielen Geräten auf der Bühne.
Neben seinem Klavier.
Der hat auch mehrere Klaviere, Harmonika, Moog, alles Mögliche gehabt, ja. Okay, so viel, mir fiel nur auf, also Leute dort, also die waren auch alle sehr leger gekleidet dort. Also es waren nur ein paar Damen mit Cocktailkleidern oder so dort, oder mit so Konzertkleidern. Mhm, ansonsten.
Du warst der beim Abo-Konzert oder was?
Ja, Leute, die Abos haben, gehen da natürlich auch hin, wahrscheinlich, ne? Kleine Abschweifung und gleich ein Vorgeschmack auf später. Sehr hohe Van Moof-Dichte vorm Eingang. Also weil ich habe mein Rad abgesperrt und irgendwo aus der Nähe ging es wusch, wusch oder bing, bing, bing. Da standen überall Van Moofs rum. Cowboy auch ein paar, aber mehr Van Moof in dem Fall als Cowboy. So, vielleicht müssen wir das mit den T-Shirts doch später besprechen. Vielleicht mal unter uns, was man so tragen kann. Ich habe auch überlegt, ob vielleicht Motiv-T-Shirts besser wären. So irgendwas ohne klare Aussage.
Oder also ich habe jetzt keine Aussage bei dem Band-T-Shirt, weil ich kaufe Band-T-Shirts auch aus dem Grund, weil ich ja keine oder kaum Platten kaufe. Weil ich gar nicht. Ja, und dann ist man unterwegs und dann will man kein Vinyl mitschleppen und dann steht das Vinyl zu Hause und hören tue ich es eh. Von iCloud und so. Und das Business hier bei wiederum die Empfehlung von Jens Balzer, einfach alles lesen, was Jens Balzer geschrieben hat. Schadet nichts.
Okay.
Und die müssen ja von was leben. Und deswegen einfach Merch abkaufen. Egal was, also es gibt ja auch wieder Audiokassetten, ne? Die kaufe ich nicht, so ein Scheiß. Aber keine Ahnung, die hören die jungen Menschen, machen Kassetten.
Ja, scheint es wieder zu geben. Ja.
Anyway, auf jeden Fall, bei mir stand einfach nur der Bandname und ein Bild, weiter nix. Kleiner Abschwung zur Seite. In Amsterdam waren wir einkaufen auch im Kilo-Store. Also da gibt's ja viele Vintage-Läden, was sehr praktisch ist. Es gibt sogar Sachen in meiner Größe und eine große Rubrik, also eine Rubrik mit Fahrradtrikots.
In deiner Größe, weil Holländer auch groß sind.
Ja, ja. Und das ist ganz praktisch, weil sonst kommt man da hin und meistens sind die Arme zu kurz oder so. Mhm. Also jetzt im Süden. Also, auf jeden Fall ist halt alles Pico, also war ein sehr schöner Laden, wo wir drin waren. Es gibt einige, aber da ist man sehr schöner. Und da gibt's dann Rubriken geordnet, sauber. Also da gibt's zum Beispiel Blazer, Jeans und Jeansjacken, Fahrradtrikots und Band-T-Shirts.
Aha, cool.
Und der große Band-T-Shirt sind überwiegend AC/DC. Und dann, ich weiß nicht, man muss mal aufstellen, wie viele AC/DC-T-Shirts es auf der Welt gibt. Aber, und dann, also nix independent.
Ich muss mal, warte, ich geh mal kurz zu Statista und such mal nach.
Naja, gut, auf jeden Fall, da sind dann halt auch klassischerweise auf solchen AC/DC-Dingern oder keine Ahnung, Ozzy Osbourne und so ein Kram, was halt da rumhängt. Mhm. Also, ich sag mal,
Rolling Stones.
Ja, ich hab nur kurz durchgebrowst und nichts Interessantes gesehen. Auf jeden Fall kaufe ich gern neutrale T-Shirts und diese Sache von wegen, nenn mir drei Titel von der Band, mit der du rumläufst.
Das kannte ich gar nicht.
Das gibt's ja auch, aber ich kann mir keine Titel merken, deswegen, ich war da. Und auf jeden Fall hat er mich eben darauf angesprochen, auf dieses T-Shirt. Und dann hatten wir kurz über das Philippus auch gesprochen. Und dann hat ich gesagt, ja, ich kenne den, der das gebaut hat, das Rad. Und dann, und er kennt die Geschichte über den Namen. Kanntest du die von dem Namen?
Nein, ich glaube nicht. Vielleicht, wenn du es jetzt erzählst, fällt es
also,
mir wieder
ein. Also, für unsere Hörer noch mal kurz. Bitte. Philibus ist ein Lastenrad, das schon sehr alt ist. Also, ich würde mal so auf 30 Jahre tippen. Ich habe es nicht recherchiert. Es ist ein bisschen wie so ein Omnium. Also, es ist kein Long John, aber es hat die Transportmöglichkeit über dem Vorderrad. Das bedeutet, es hat ein 26 Zoll, glaube ich, Hinterrad, 20 Zoll Vorderrad und über dem Vorderrad liegt gleich quer der Transportraum. Also ähnlich wie Omniums oder Unit, also Unit natürlich in Wahnsinns-Spielzeugversion. Ja.
Es gab von Biomega auch mal eins in der Richtung. Oder mein von Moof X.
Nein. Nein, weil das hat ja eine Umlenkung. Das hat ja das Vorderrad weiter vorne. Das Philibus.
Okay, alles klar.
Ach so, ich muss ein Bild reinstellen. Also das ist wirklich.
Ja, kannst du ja noch machen. Wir machen mal einen Link.
Ah, deswegen.
Ich such mal kurz.
Nee, tatsächlich deswegen nicht wie Omnium, weil Omnium ist ja direkt, oder?
Genau.
Nee, auch nicht. Also, anyway, Philibus. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt, die aber nicht nachvollziehbar. Und deswegen, wie du sagst, wäre es vielleicht sinnvoll, mal den Michael Kemper anzurufen und zu fragen, erzähl uns doch mal, was aktuell so abgeht am Vierkanthof. Und
1992 übrigens.
Das Philibus?
Serienreife steht auf der Kemper-Website. Ich verlinke das mal.
Also 31 Jahre, da war ich nah dran. Ne?
Perfekt.
Ja. Tatsache ist, dass ja das anscheinend auch dann eins der ersten Projekte war von Kemper. Also er hatte damals angefangen. Also wir wissen das ja. Wir haben ihn später, ein paar Jahre später kennengelernt, 3-4 Jahre später. Er hatte damals einen hübschen Laden in Düsseldorf und Kinder. Und dann hatte seine Frau wohl gesagt, Mensch, bau doch mal ein Rad, womit Kinder fahren können. Und wie ein Bus. Und dann kam sie, Filii, du als Lateiner, weißt es ja.
Okay, stimmt.
Ah, Filibus. Ja, wie der Filius, so der Filibus.
Aha.
Das sagte mir Arnold. Und da müssen wir mal den Michael fragen, ob das auch stimmt. Das wäre Michael Kemper, Kemper Fahrradbau, eine Webseite, die zweigeteilt ist, weil wenn man da, wo er eigentlich am meisten Bekanntheitsgrad hat dafür, sind seine Pedersens. Er baut ja seit vielen Jahren Pedersen-Fahrräder in allen Größen und allen Konfigurationen als Tiefeinsteiger, als Cargo, als 20 Zoll. Und da hat er wohl jetzt neulich mal die 1000-Stück-Marke übersprungen. Ja, was für so ein kleiner Hersteller aus Erkelenz schon eine Sache ist. Also, das zum Philibus. Suchst du ein Bild, oder hast du schon eins, Hans?
Ich hab einen Link, ich habe jetzt mal einen Link reingesetzt, direkt zum Philibus. Hohes Gewicht, steinzeitliche Technik und der Look dampfgetriebener Landmaschinen. So ließen sich in der Retrospektive sämtliche in der Vor-Philibus-Ära gebräuchlichen Transporter vom Typ Bäckerrad trefflich beschreiben. Es war Zeit für eine kleine Revolution. Also, ihr geht da mal zu der Website und guckt mal weiter. Vielleicht, manche kennen das Rad vielleicht auch. Oh, das hat einen Griff, sehe ich.
Ja, ich weiß nicht, ob es den Griff schon immer hatte. Aber
was mir oder uns der Michael mal erzählt hat, ist, dass das bei irgendwelchen olympischen Spielen als
in Sydney. Die haben irgendwie
in Sydney,
50
genau.
Stück gekauft oder so.
Ja, im Jahr 2000, das war steht hier auch auf der Website, ja.
Ja, nee, also das ist tatsächlich sehr interessant und ich habe schon manche Leute können das vielleicht nachvollziehen. Man kann nicht überall am Ball bleiben und deswegen war ich auch dadurch seit längerer Zeit mal wieder bei Kemper auf der Seite und zwar war hochinteressant und du hattest doch mal von ein Fahrrad von ihm, oder? Irgend so ein Lastenrad, so ein Breirad.
Ja, es war ein Lastendreirad mit gelenkten Rädern vorne.
Ja, ja.
Das hab ich bei ihm gekauft, also weil da waren die Kinder auch noch klein. Und was viele Leute gar nicht wissen, ich habe ja gar nicht sehr viel Geld. Und Lasten. Ja, also manchmal, es kann sich ja manchmal so anhören, wenn wir davon erzählen oder irgendwie von irgendwelchen Rädern schwärmen, die dann irgendwie fünfstellige Bereiche kosten oder so. Also, nicht so viel. Und da muss man natürlich auch gucken. Und so Kinder kosten ja auch einen Haufen Geld, ne? Und dann war ich mal auf der Suche nach einem Rad und habe ich den Michael mal getroffen und er hat gesagt, er hat eins, das ist so ein, irgendwie so ein Demo-Rad hat er, das könnte er mir günstig verkaufen. Und das habe ich dann gekauft. Das fuhr auch ganz gut, wobei diese Lenkung vorne, also die gelenkten Vorderräder bei dem Dreirad, die schränken halt die Wendigkeit ein bisschen ein, aber ging, also ließ sich gut fahren. Irgendwann ist leider ein Lastwagen draufgefahren.
Ach, war das bei Rewe, oder? Die
ja, genau. Der hat sich da verirrt und wollte um die Kurve rumfahren und hat halt das Lastenrad an das Verkehrsschild hingedrückt, wo es festgebunden war.
Puh.
Totalschaden. Ja. Wie sind wir jetzt auf den gekommen? Stimmt, hatte ich mal, ja, ist schon eine Weile her.
Ja, genau. Also Camper ist eine extra Geschichte und kann man dranbleiben. Und ja, also wie gesagt, was mich gefreut hat, ist, dass der schöne Modelle noch hat. Camper Fahrradtechnik, kurz KFT, wusste ich nicht, dass er sich KFT nennt. Wurde 88 gegründet, aber das ist ja nur ein kleines Ding. Also wo wir dann eben in dem Fahrradladen waren, um diese hübsche, in dem Fall dann grüne Plastikkiste zu kaufen. Mit Touri-Aufschlag.
Ja, aber guck mal. Warum?
Naja, weil irgendwie Einheimische wohl weniger zahlen. Aber egal.
Hat sich später woanders billiger gesehen.
Darf man nie machen. Nee, aber es ist ein wunderschönes Grün und es passt, ja. Und in dem, ich war dann auch abends noch in dem Club, den er auch kannte und wo zwar ein Konzert, wo ich hin wollte, ausverkauft war, aber er hat gemeint, man könnte sich eventuell reinsneaken, ich soll es mal probieren, es war gleich um die Ecke von unserem Hotel, insofern war es egal, also mit reinsneaken hat nicht funktioniert, aber ich habe ein Band-T-Shirt gekauft und weil ich hatte zu wenig Klamotten dabei und dann dachte ich mir, Mann. Und dann dachte ich erst, in irgendein Touri-T-Shirt zu kaufen, weil schon mit Tulpen oder Fahrrad drauf. Aber na, es gab nichts Rechtes, für das ich dann irgendwie.
Also Reisetipp, wenn dir die Klamotten ausgehen, geh zu einem Konzert und kauf dir Merch.
Genau. Unbedingt. Ja, habe ich dann gemacht. Ein tolles T-Shirt von einer Band, die ich vorher nicht kannte. Also ich kannte sie schon, weil ich aber nur, weil ich vor meiner Reise nach Konzertmöglichkeiten gesucht habe und die nennen sich Chinese Football, kommen aus Wuhan und machen schöne Musik. Also so eine Indie Band aus China, die aber tolle Musik macht und ein sehr schönes T-Shirt, also die haben so ein bisschen so eine Manga Optik. Und das war okay. Und da steht nicht bück dich drauf, wie bei Rammstein. Oder lass mich. Oder Bratwurst und Sauerkraut und so. Also schlimm, ganz schlimm. Ja, so war das mit den Band-T-Shirts und dem Filibus. Und
Amsterdam sonst so für Fahrradfreundis?
Tolle Sache, du hattest ja neulich schon mal davon erzählt, dass sie am Hauptbahnhof aufgeräumt haben. Also dieses Bild in Amsterdam anzukommen und vor einem großen Haufen Fahrrädern zu stehen, das existiert ja nicht mehr.
Dieses alte schwimmende Parkhaus, ich bin mir nicht sicher, aber das entweder kann man es noch kaufen oder es ist schon verkauft worden. Ich weiß nicht, ob du das erinnerst. Da war so ein großes, so ein Metallgerüst, auf dem halt Räder drauf gelagert waren. Das haben sie abgebaut. Und kürzlich war es irgendwo zur Versteigerung, glaube ich.
Das kann sich irgendjemand in die Wüste stellen. Ich weiß nicht. Nee, an das kann ich tatsächlich mich nicht erinnern. Ich war auch schon sehr lange nicht mehr dort und ich weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall ist ja der Bahnhof neu gestaltet und Museen drumherum neu gestaltet. Die sieht alles sehr cool und sehr aufgeräumt aus. Und damit, weil es gibt ja dieses Parkhaus, das ein paar Jahre zu bauen gedauert hat und ja, Amsterdam sehr aufwendig, weil Wasser. Da passen ja wohl 4000 Räder rein und ich bin dann mal runtergelaufen. Das war voll. Und manche Leute sind natürlich auch wie Menschen so sind, ein bisschen faul und stellen die Dinge halt dann wie früher oben ab. Und da kommen dann andere Menschen mit gelben Westen und Zetteln und die Zettel waren irgendwo hingeklebt und da steht dann drauf, wo man sein Fahrrad 6 Wochen lang abholen kann. Weil die werden einfach komplett geschnappt.
Ach so, die tun's gleich weg.
Die tun's weg, ja. Die werden genommen, mit Schloss und allem drum und dran, auf dem LKW geladen und weggebracht.
Ja? Und wenn sie nicht abgeholt werden,
dann werden sie versteigert.
Dann kommen sie zu Roots und werden neu aufgebaut.
Ja, möglicherweise. Aber sie hat gemeint, sie werden versteigert. Das war jetzt, ich bin da vorbeigelaufen und habe einen Mann angesprochen, der da zu tun hatte. Und der war auch auskunftsfreudig und hat gemeint, ja, soll hier einfach schön bleiben. Und ich sage, okay, es ist wirklich, du hast Platz dort, ne? Du kannst rumlaufen. Super. Und und es sind halt, wir haben eine Grachtenrundfahrt gemacht natürlich, was man machen muss, weil es super ist und egal, überall in Städten empfehle ich immer, Touri-Scheiß zu machen, weil Grachtenfahrt, Busrundfahrten, du kriegst es einfach super mit. Du siehst Sachen, auch wenn du an den Highlights vorbeigekarrt wirst, ist ja egal, du kannst ja dann beim nächsten Mal dann was ja Deutsche dringend tun müssen, die Banlieue, dich in dem Banlieue in Paris mit einem Drogendealer verabreden zum Beispiel.
Machen die das?
Nein, es steht doch bei Dings, Max, dass das Deutsche sind so, die wollen immer dahin, sind ja Touristen und wollen aber nicht dahin, wo Touristen sind. Übergestern in Japan,
wir kommen da später drauf. Stimmt, ja, richtig.
Also spezielle Routen, die anbieten Path oder wie auch immer. Na, auf jeden Fall, auf der Krankenfahrt, da wurde dann auch kommuniziert, dass es ca. 900.000 Einwohner aktuell in Amsterdam gibt und 1,2 Millionen Fahrräder. Man sieht das auch, also es könnte der Wahrheit entsprechen andere Quellen sagen, dass es 900.000 Fahrräder gibt. Egal, die stehen überall rum.
Die anderen 300.000, die anderen 30.000 oder so, oder?
Nein, 300, stimmt schon, 900.
Mhm. Ja, genau. Die anderen 300.000, die liegen dann im Wasser.
Möglicherweise, ja. Oder, also, manche Räder, es wird schon auch aufgeräumt, das hast du ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Irgendwie. Und es gibt halt überall Abstellflächen, also überall, wo man das Rad auch festmachen kann. Mit seinem großen Schloss und dann fahren einfach Leute Fahrrad mit Schirm und mit Telefon und mit allem. Also einfach immer. Es ist, ja.
Bei dir ratzt irgendwas.
Ach, ich habe an meinem Klettband rumgespielt. Also höre ich auch.
Klettband, Alter. Also das wissen wir doch alle.
Hey, Thomas,
du hast mir vor Jahren mal erzählt, dass du keine Taschen mit Klettband kaufst, keine Umhängetaschen oder magst,
ja.
Weil die so laut, weil man das immer hört, wenn man irgendwo drin ist und die aufmachst. Und jetzt sitzt du hier rum und knibbelst so Fidget-Spinner-mäßig an dem Klettband rum. Hallo? Geht's noch?
Nee, natürlich nicht. Riesensauerei. Aber wo hast du mich dabei unterbrochen? Genau, also Fahrräder halt einfach überall mit einer Selbstverständlichkeit und alle Menschen fahren Fahrer und stellen es überall hin und hocken sich drauf. Und auch wir waren zuvor am Meer und bei der kleinen Bahnstation dort, da gibt's auch sehr große Fahrradabstellplätze, die überdacht sind und wo man einfach mit seiner Gurke hinfährt, die Gurke dort abstellt, in Bahn einsteigt, irgendwo anders hinfährt und dann zurückkommt und mit der Gurke wieder zu seinem Haus hinfährt. Also eben, ja, ernst genommen ein normales Transportmittel für jeden. Jedes Kind, jede Person, die noch Fahrrad fahren kann, fährt Rad. Aber eben nicht sportlich, sondern einfach als Ding. Weil als sportlicher Fahrradfahrer gab es ja auch, also, weil deswegen setzen die auch keinen Helm auf. Als sportlicher Fahrradfahrer hat man schwer. Also, ich habe auch ein paar Rennradfahrer gesehen auf dem Fahrradweg und das ist halt echt kein Spaß. Kannst da nicht schnell fahren, es geht nicht. Da ist zu viel los.
Ohne jetzt da tief ins Detail zu gehen, aber ich weiß nicht, mittlerweile ist vielleicht schon der Versuch mit Tempolimit auf den Radwegen eingeführt, die Verlagerung von E-Bikes auf die Straße. Und das war ja, also vor vielen Jahren hab ich mich mal mit Michael Coville Anderson unterhalten und er meinte, wenn das so weitergeht mit den E-Bikes, dann muss man extra Spuren für die einführen. Und jetzt ist es vielleicht fast zu weit, weil die sind ja alle frisiert, oder sehr viele sind frisiert in Amsterdam. Und die jungen Leute, die frisieren ihre Räder, so wie früher in Deutschland Mofas frisiert worden sind oder immer.
In Holland auch.
Also jedenfalls, da gibt's halt sehr große Geschwindigkeitsunterschiede und natürlich drehen die den Hahn auf, ne, und geben dann Gas und so. Und da gibt's halt echt Probleme wohl. Aber da müssen wir ein andermal drüber sprechen.
Ja, ja.
Und klar, also hier, das ist aber in Deutschland auch so. Ich meine, mit dem Rennrad in der Stadt kannst du keinen Sport treiben. Das ist ja ganz klar. Du musst erst mal schauen, dass du rauskommst.
Mhm.
Wenn du Glück hast, wohnst irgendwie bei mir mit dem Rennrad, das geht ganz gut. Ich kann ja so quasi runter an den Rhein und dann muss ich ein bisschen mir den kurz teilen. Aber dann ist okay, dann kommt man raus. Aber bei dir, ich weiß nicht, wo... Könntest du jetzt Rennrad fahren irgendwo?
Ja, natürlich.
Also nahe, meine ich.
Ja, ich kann zur Tür raus und fahren. Ne? Also berghoch. Also man braucht natürlich ein bisschen Konsequenz und Mut im Autoverkehr, aber das geht schon, ja.
Okay. So, was noch? Holland, Amsterdam.
Ja, genau. Wir wollten ja dann einen Schlenker machen in die Produkts beziehungsweise Dings, weil nämlich Amsterdam
zur berühmtesten Firma Amsterdams.
Ja, zur berühmtesten Firma Amsterdams. Es gibt noch andere und es gibt natürlich die klassischen holländischen Fahrradhersteller und Holland ist ja auch das Land, das die Axel-Gruppe und die Pon-Gruppe beheimatet, also die größten Fahrradhersteller der Welt, aber der bekannteste ist Van Moof, medial, würde ich mal behaupten.
Auf jeden Fall, ja.
Und das, weil sie eine Menge...
Also auch weltweit.
Auch weltweit, das ist, weil sie eine Menge Wirbel gemacht haben und das Fahrrad und eine Kategorie Fahrrad da hingebracht haben, was andere nicht geschafft haben. Und... leider insolvent gegangen sind jetzt neulich aus verschiedensten Gründen, brauchen wir auch nicht diskutieren. Und aber dort, also in Amsterdam,
das können wir schon diskutieren.
Ja, nee, aber in Amsterdam selbst sind sehr viele Van Moof-Räder unterwegs, auch in abschreckenden Lackierungen, weil man es dann vielleicht nicht mehr haben will oder wild beklebt komplett. Also kennt man ja auch teure Räder einfach versaubeuteln, damit sie keiner klaut. Und aber auch viele Cowboys, also diese Kategorie Fahrrad ist durchaus populär.
Ist ja auch eine Individualisierung. Ich hab dir doch auch mal Bilder gesehen, die ich gezeigt habe von Modell X, auf dem anscheinend eine sehr winzige Person unterwegs war, Sattel am Anschlag unten drin und sehr große Plastikplattformpedale in Blau drauf und irgendwie ein rote Griffe und so, also halt schon, angepasst an Vorlieben. So, Und nachdem uns ein Höri, der sich auf unserer Website auch mit dem Namen Höri angemeldet hat, dafür gerügt hat, dass wir nicht über Van Moof gesprochen haben in der letzten Sendung, sage ich jetzt, good things come to those who wait. Weil wir haben nämlich heute 1. September, haben wir quasi die Gnade der späten Sendung, weil gestern am 31. bekannt wurde, dass Van Moof wohl kurz vor Ende der Frist einen Retter gefunden hat. Ich zitiere mal aus dem Manager-Magazin. Nach wochenlanger Suche haben Banken und Gläubiger von Van Moof einen Käufer für das insolvente Fahrrad-Startup gefunden. Lavoie, ein Anbieter elektrischer Roller und Tochter des Formel-1-Zulieferers McLaren Applied, gab am Donnerstag die Übernahme bekannt. Einen Kaufpreis nannte die Firma nicht. So viel kurz dazu. Du hast dann schon mal McLaren, kennen vielleicht die meisten älteren Menschen und die Jungen, die dann über Netflix an die Formel 1 geraten sind, vielleicht als irgendwie Formel 1 Rennstall. Oder was machen denn die sonst noch?
Die bauen alt.
Vor allem McLaren Applied. Was ist das?
Also McLaren nicht zu verwechseln mit den Kinderwägen, weil die Roller, diese Lavoie Roller, das sind Luxury E-Scooter, also elende E-Roller für den Privatgebrauch, die mit einem, nein, es gilt nicht, sind E-Roller elend. Aber
ich wollte sagen, dass die Leih-E-Roller seit heute, 1.9. aus Paris verbannt sind.
Ja, ich würde mich freuen.
Du kannst da wieder hinfahren.
Ja. Endlich darf ich wieder nach Paris. Nee, also diese Lavoie Roller, die sind aufwendig gemacht und haben einen Faltmechanismus, der dich, Hans, irgendwie gedacht hat, Mann, das passt irgendwie zu Kinderwägen, aber haben mit den Kinderwägen nichts zu tun, weil die werden anders geschrieben. Die haben ein A drin, McLaren, MC Lawrence. Die ist ein Formel-1-Rennstall und ein Hersteller von Supersportwagen. Also,
das stimmt.
Also in der Kategorie Lamborghini ungefähr. Lamborghini, also eine Nummer über Porsche. Natürlich
Bugatti.
Nicht unter Bugatti, weil Bugatti ist ja okay. Einfach, ja, ist, ja, egal. Auf jeden Fall Supersportwagen. Und die McLaren Applied. Ich weiß nicht, wie viele Unterfirmen es von McLaren mittlerweile gibt. Es gibt auch McLaren Engineering. Die kümmern sich um Sachen so wie Porsche Engineering, Bosch Engineering, Mercedes Engineering, also das sind so Töchter von Automobilfirmen, die quasi die Ressourcen, die der Konzern hat, nutzen, um damit außerhalb des Automobilbereichs und auch innerhalb einfach Dienstleistungen anzubieten. Das hat mittlerweile jeder. BMW hat sowas auch, wenn heißt halt, weiß nicht, manchmal haben sie verklausulierte Namen, aber und die McLaren.
Also zum Beispiel auch Fahrzeugentwicklung jetzt, ja, weil das ja relativ nah ist. Ne? Jetzt,
Porsche macht es ja schon sehr lange, weil die früher zu wenig Geld hatten und weil es ja mal eine kleine Firma war und dann hatten die auch für Mercedes zum Beispiel gearbeitet und so und
oder für Opel, ne?
Und für Opel auch, denn genau, die machen komplett Fahrzeugentwicklungen. Ja.
Die haben doch haben die nicht den Zafira gemacht? Den
ersten Zafira, ja. Und genau, und bei McLaren ist es ähnlich und oder Lotus hat sowas auch, also wie auch immer. Auf jeden Fall kümmern die sich da eben um andere Sachen und diese Lavoie, also jetzt hatte McLaren selbst finanzielle Schwierigkeiten vor ein paar Jahren. Wie das da genau läuft und was und wo Lavoie genau dazugehört und wie das zusammenhängt, ist egal. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es Van Moof auf irgendeine Art weitergeben wird.
Und das ist ja, vielleicht noch ein paar noch ein paar Punkte aus der Meldung, also den Link zum Manager-Magazin, die relativ 1:1 die Originalmeldung aus einer holländischen, niederländischen Zeitung übersetzt haben. Die schreiben zum Beispiel, dass eben einer der CEOs, der hat zum Beispiel für Aston Martin Modelle mitentwickelt, war dann CEO tatsächlich beim Rennstall Mercedes AMG Petronas und dann war er mal Chairman bei McLaren Applied. Also und er ist ein ausgesprochener Car-Guy. Aber das passt vielleicht auch dazu. Und eben diese, du hast ja schon gesagt, diese Lavoir-Scooter, die sollen ja teuer sein. Was ein bisschen dem Van Moof entgegengesetzt ist, die ja eigentlich günstig sein sollen. Jedenfalls.
Aber die dadurch halt natürlich auch eine Menge Geld verbrannt haben durch diesen günstigen Preis, ne?
Ja, 200 Millionen Euro ungefähr. Und weil das war ja wohl das bestfinanzierte E-Bike-Startup der Welt. Mhm. Also damit haben sie ja auch angegeben und so. Und ja, dann hatten sie ja dann, wollen wir mal einen kleinen, ein bisschen weiter eintauchen da rein? Schon, oder? Dann, ich fasse mal kurz diese Meldung noch zusammen, wie es jetzt weitergehen soll. Also, die und Van Moof sagen, dass mittlerweile ungefähr 190.000 Kunden von Van Moof auf der Straße sind und dort bleiben sollen. Darum wollen sie sich kümmern. Und dann wollen sie auch natürlich Geld reinstecken. Also Überschrift, Abschied von eigenen Läden, erheblicher Stellenabbau geplant. Also das mit den Läden, das hatten die von Van Moof ja schon vor, dass sie da weniger machen. Also die wollten ja schon, ja, ich mach mal weiter. Dann wollen sie die neuen Modelle, die ja schon vorgestellt waren, ne? X4 und S4, du erinnerst dich?
Die sind doch auf der Straße, oder nicht?
Ja, ein paar. Also ich hab in Amsterdam eins gesehen, aber die konnte man bestellen.
Mhm. Und also diese, ich glaube aber die, nicht, dass die mir nicht gefallen. Schon die, ne?
Wie die dir nicht gefallen?
Naja, da wo sie...
Die neuen, bunten, die sehen aus wie die alten. Die sehen aus wie die S2, ach, S3. Nee,
die meinst du, ja. Nee, ich meine den, ach, wie heißen denn die, die sie letztes Jahr vorgestellt haben?
Die Fünfer-Serie.
Die Fünfer-Serie, S5, genau.
Und A5. Ja, ja, da hast du gemotzt.
Ja, ja. Und in echt sind sie ja noch schlimmer.
Tatsächlich ist dieses Grau auch ein bisschen komisch.
Egal.
Ja, also, ja, jedenfalls, die haben ja Anfang des Jahres, haben sie ja dann Räder mit der Nummer 4, obwohl die in Asien keine gute Nummer ist, vorgestellt. Und die waren ja quasi ein mehr oder weniger kompletter Rückschritt. Mhm. Die haben wieder eine Zweigang-Automatiknabe eingeführt, die funktioniert, und haben weder ein Matrix-Display noch leuchtende Ringe an den Griffen gehabt, gerade gar nichts nach außen. Ansonsten war aber schon die Technik drin. Sie haben wohl auch innen aufgeräumt, weil das war ja ein Grund für den Niedergang, ne? Das war die Scheißqualität dieser Dreier-Modelle. Und dann haben sie aber nicht nur alt gemacht, sondern die haben, glaube ich, denen auch noch ein bisschen dickere Reifen gegeben. Also, und die wollen sie machen, weil die und davon gehe ich auch aus, die haben weniger Qualitätsprobleme und sind zudem auch günstiger quasi herzustellen, weil halt ein bisschen Schnickschnack fehlt.
Ja.
Die wollen sie jetzt auf den Markt bringen und von den rund 700 Angestellten werden ungefähr 50 bis 60 weiter beschäftigt.
700 Angestellte? Aber da sind dann die Bike-Catcher und sowas da mit drin oder sowas?
Ich vermute es. Oder vielleicht auch die Leute in den Stores oder die vorher da repariert haben oder so. Weil ich war ja mal, ich war im Frühjahr noch im Headquarter. Da waren schon, ich tippe aber mal, dass dort vielleicht höchstens 100 Leute gearbeitet haben oder 150. Das ist schon relativ groß gewesen, das Schicke. Warst du da schon mal?
Nein.
Das ist wie eine große Halle, in die irgendwie ein kleines Dorf reingebaut ist aus Holz. Mhm. Also wirklich so mit Balkons und so. Jawohl, so viel dazu. Also die haben wohl ein bisschen Geld, was sie ausgeben können. Und dann ist ja bei so einer Insolvenz, und das weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, aber das bedeutet ja auch, dass nicht alle ihr Geld zurückbekommen, die da was reingesteckt haben, ne?
Ja.
Oder Materialien oder so. Und das heißt, die müssen quasi nicht die 200 Millionen, die insgesamt verbrannt haben, ausgeben, sondern das funktioniert dann irgendwie anders. Die CEOs, also die Taco-Brüder, sind wohl nicht mehr dabei.
Mhm.
Also die werden noch als Berater vielleicht dabei sein, aber die sind erstmal raus, steht hier. Ja, das ist so der aktuelle Stand. Und dann habe ich mir noch das Manager-Magazin übrigens, da kann man für 1 Euro kann man ein Abo, Probeabo abschließen, und die haben die haben das verfolgt schon seit einer Weile, also auch teilweise mit Aufmerksamkeitsgetöse, aber das ist ja okay, immerhin.
Obwohl die sich sonst eher um Automobil oder, keine Ahnung, Industrie, andere Sorten Industrie kümmern und Fahrräder vielleicht mit dem Arsch nicht angeguckt haben, weil...
Ja, aber das sorgt ja quasi jetzt auch dafür, dass man sieht, aha, Fahrrad auch. Also die hatten schon mal, also die haben auch schon mal über Riese und Müller berichtet und so zum Beispiel. So ist es nicht. Aber damit haben sie sich schon beschäftigt. Dann bei der Bike Europe, Dito, bei Bike Europe, du kennst die, ne?
Ja, ja.
Das ist niederländisches Bike in Branchenmagazin. Auch da, ich hab das verlinkt, wenn man sich anmeldet, dann kann man pro Monat 3 Artikel kostenlos lesen. Ich hatte auch zeitweise schon Abos dort, kostet 10 Euro im Monat, glaube ich. Also die sind immer ganz, ganz gut auf der Höhe der Zeit, was halt Nachrichten aus der Fahrradbranche angeht. Und die haben einen Artikel geschrieben, The Rise and Fall, jetzt muss ich mal gucken, wie der im Original auf Englisch, die schreiben Englisch und Deutsch. The Rise and Fall of a Disruptor, weil die wollten, ist ja quasi so Disruption, ist ja dieses Start-up, Silicon Valley Mantra. Und das haben die Brüder auch gelebt und das oder verfolgt. Und das haben die ganz gut zusammengestellt auch. Wir wissen ja, dass die 2009 ihr erstes Fahrrad vorgestellt haben. Na?
Ja, das hatte damals, hatte keinen Motor und hatte 500 Euro, glaube ich, gekostet.
Und ich glaube noch weniger.
Ja, ich denke, das waren so knappe 500. Also für das, was es geboten hat, relativ viel. Weil es hat nichts geboten, außer dass es halt so eine spezielle Optik hatte und wenig dran.
Aber ja, es hatte aber schon was.
Also, und integrierte Leuchten und so, ne? Ja.
Ja, aber das war für uns aus Deutschland, die damals Fahrräder mit Dynamos hatten, war das vielleicht nichts Besonderes, dass Lampen am Rad immer leuchten, aber für Holland schon. Und außerdem, also die Brüder, die hatten sich anscheinend vorher schon mal an Strider, sind ja beide Industriedesigner, gelernt und haben sich ein Strider Faltrad gekauft. Mhm. Und fanden das Design gut. Und dann fanden sie natürlich die holländische Fahrradmentalität gut und Hollandräder. Aber wollten das dann, sagen wir mal, zusammenbringen und das Hollandrad auch von dem befreien, was kaputt gehen kann. Und das erste Modell, ich glaube, das hieß Modell 3, aus welchen Gründen auch immer, Ich habe in unserem Dokument habe ich ein Bild mit allen Modellen.
Ich hab auch eins auf der Straße dort gesehen. Du erinnerst dich an das eine Modell, wo man eine Schlosskette in den Rahmen reinstecken konnte?
Ja, also du kannst mal weiter runter gucken. Da ist in unserem Dokument alle Modelle und das ist ein Bild. Also FunMove Nummer 3. Frag mich nicht, warum es Nummer 3 heißt, wo Nummer 1 und 2 geblieben sind. Jedenfalls besitzt das, also das ist sehr reduziert. Also es hat einen unlackierten oder hat einen Alurahmen, mit der schon diese, bei dem dieses Oberrohr quasi bei dem das Sitz und das Steuerrohr durchs Oberrohr durchgehen, also dieses waagrechte Oberrohr. Und in diesem Oberrohr sind eben die Lichter eingebaut und die waren von Philips damals. Die haben sie, ich weiß nicht, entweder mit Philips zusammen entwickelt. Ich glaube, Philips hat die für Flugzeuglandebahnen gemacht, irgendwie so. Die ersten LED-Lichter waren das. Die auch automatisch angehen. Also du musstest nichts machen. Die gingen automatisch an und aus. Also wenn es dunkel war, gingen sie an, ne? Also mit einem Sensor drin.
Diese Lichter, die hatte Philips dann auch eine Weile, wollten die in den Aftermarket rein. Die gab's auch. Ich habe mir mal welche gekauft. Ich habe die sogar noch. Irgendwo liegt eins rum. In einer ähnlichen Form, weil die war ja auf die Form abgestimmt von FunMove, aber die hatten die dann in einem anderen Gehäuse auch noch angeboten. Aftermarket war kein schlechtes Licht, ein bisschen groß für Aftermarket vielleicht. Aber Philips hatte dann keinen Bock mehr irgendwann und haben aufgehört.
Ja, die haben, gibt's bei YouTube. Könnt ihr euch mal gucken, die Geschichte von Philips, wie es bergab ging. Wusstest du, dass die quasi diesen, TMC, quasi diesen weltgrößten Prozessorhersteller, der unsere Prozessor in unseren Apple-Produkten baut, dass die den mitgestartet haben?
Nee, aber es wundert mich jetzt nicht.
Die waren echt mal groß in Elektronik und jetzt bauen sie nur noch, jetzt kleben sie nur noch ihren Namen auf Kaffeemaschinen, die andere herstellen, drauf. Also, FunMove Nummer 3, keine Bremsen, also keine Griffe am Lenker, nur eine Rücktrittbremse. Was noch? Keine Schaltung und ja, also dadurch auch keine Kabel am Rad. Also einfach schlicht aufgeräumt. Ich habe es damals und möglicherweise du auch ein bisschen despektierlich Architektenrad genannt.
Ja, aber auch anerkennend für die Architekten, weil passt einfach rein in so ein Architekturbüro hinter die Tür.
Also, weil die hatten damals schon vor eben dieses holländische, dieses Fahrradgefühl, 398 Euro hat es gekostet damals.
Ja, doch.
Okay. In die Welt zu tragen und auch außerhalb zu verkaufen und eben so wenig wie möglich Hassel mit dem Rad zu haben. So, dann das haben sie auch dann in anderen Ländern verkauft. Also, weiß ich jetzt nicht genau, also auch in die USA zum Beispiel. Deshalb hat jetzt auch die New York Times drüber geschrieben. 2013 haben sie schon das erste E-Bike gemacht. Ich rausch da mal kurz durch. Und dann, woran ich mich noch erinnere, und weil die beiden waren auch sehr elektroniklastig. Also sie haben sich immer schon eher so an der Tech-Industrie orientiert als an der Fahrradindustrie. Und deshalb haben sie auch schon immer mit Sensoren und mit Ortsbestimmungen so gearbeitet. Und wusstest du, dass die mal mit Spinlister zusammengearbeitet haben? Erinnerst du dich an Spinlister?
Nein.
Das war so als Sharing so groß war. Überall gab es irgendwie Sharing-Sachen. Das war quasi eine, vielleicht gibt's die immer noch. Da können Privatleute Fahrräder verleihen. Also es gibt eine App oder so und da sagst du, bei mir in der Stadt um die Ecke, so Autoteil-Apps, die auch so minder erfolgreich sind. Also privates Auto-Carsharing gibt es ja auch.
Ja,
ne?
Ich erinnere mich jetzt wieder, da gab es mal so ein österreichisches Startup, mit dem wir immer gesprochen hatten, die auch sowas machten, aber ja, minder erfolgreich.
Vielleicht. Und eines war eben Spinlister und mit denen haben sie dann zum Beispiel zusammengearbeitet, dass man quasi so das Rad über die Spinlister-App anbieten und aufmachen, verschließen und machen kann, ne? So.
Aber die hatten ja dann wo hast denn dieses Ding her? Den FunMove Düsenjäger. Ganz sauberhaft.
Website funmover.com.
FunMove Spin. So. Ach, das Spinlister. Oh, das sieht ja voll retro aus hier.
Wie ist da, ist das da drauf auf den, bei den Bildern? Ja. Hat das einen eigenen Namen?
Ja, ja, 2017 bis 2021. Van Moofs Spinlister sieht ganz anders aus als andere Van Moofs.
Ach, okay.
Und auf der Liste fehlt ja, glaube ich, das Van Moofa, oder? Nee, da ist es, V, da ist es drauf, 2024.
Van Moof, ja.
Ja, also,
sagen wir so, die wollten disruptieren und gleichzeitig, also haben ja auch anfangs, was auch viele nicht wissen, die anfangs haben sie über Läden verkauft, hauptsächlich. Mhm. Also ich war auch mal damals war ich mal in einem Laden in Köln, der so schöne Räder verkauft hat und die hatten auch Van Moof im Angebot.
Ja, so wie Stielrad in München zum Beispiel oder sowas. Also solche, ja, Räder, genau. Also neben dem Schindelhauer dann noch Van Moof.
Richtig.
Und wenn du halt, da kriegst du natürlich für einen Schindelhauer damals 10 Van Moof, ne?
Und dann, ich glaube, 2018 kam, wir überspringen ja, jetzt mal ein bisschen, ja. Und diese E-Bikes, die hatten ja, das wissen ja alle, haben wir ja dann diese Standorterkennung, also kommt, und dann gibt's dieses Bike Hunter-System, also wenn dein Rad geklaut wird, dann kannst du quasi die Daten, den Online-Zugang, der über eine SIM-Karte ging, freigeben und dann konnten die das suchen. Also marketingmäßig waren die schon gut drauf, ne?
Die hatten ja auch Fernsehwerbung und so, ne?
Ja, ja, aber was immer schon war, also die sollten halt für Leute auch zugänglich sein, ne? Und dann gab es das S2 und X2, 2017 oder 18 kamen die raus. Die hatten dann eine neue, markantere Form und die hatten auch dieses super coole Matrix-Display dann drin. Und die haben aber damals 3.500 Euro gekostet. Und haben sich wohl auch ganz gut verkauft. Und dann haben sie halt dann haben sie revolutionär und auch mit großem Getöse 2020 das S3 und das X3 auf den Markt gebracht. Die hatten dann, ach so, und diese Van Moof, die hatten halt, also hatten keine Schaltung. In dem Fall, das war nur so eine Automatikschaltung. Musstest dich nicht drum kümmern. Es gab eine Klingel und es gab diesen Boost-Button und der war natürlich super cool, ne? Also einfach Knopf drücken und dann kriegst du die volle Leistung. Das ist das, was mittlerweile auch andere anbieten, ne?
Ja.
Fazua hat sowas jetzt auch, ne?
Ja,
und
ja.
Ich glaube, Bosch weiß ich nicht genau, aber es kommt langsam und es ist ja auch sinnvoll, ne? Wenn du einfach, jetzt will ich volle Power, dann drückst du da drauf.
Ich glaube,
ne?
TQ hat sowas, oder?
Also, oh ja, das kann, ja. Und dann wollten sie skalieren. Und zum Skalieren wollten sie viel Räder so schnell wie möglich in den Markt drücken. Und dann haben sie das S3 und das X3 vorgestellt. Und da haben sie gesagt, dass sie, und die haben halt nur noch 2.000 Euro gekostet, ne? Oder 1.999. Und das ist natürlich schon ein Wort, ne? Also 60% billiger als das Vorgestellte. Bei höherer Qualität und besserer Ausstattung, haben sie gesagt. Und das haben sie angeblich erreicht, indem sie 95% eigene Teile verwendet haben. Und das war aber auch ein Problem, weil diese Dreigangschaltung, die automatische, die macht halt, hat von Anfang an Ärger gemacht. Und dann gab's Qualitätsprobleme. Dann kam ja Corona. Und dann haben wir Teile gefehlt, ne? Oder in der Fabrik sind Räder mit verbeulten Rädern verpackt worden und verschickt, so dass sie letztendlich in Europa, wenn sie ankamen am Hafen, mussten die jedes Rad nochmal anfassen und gerade richten, bevor sie es weitergeschickt haben. Und ein großer Teil kam doch wieder zurück, weil irgendwas anderes kaputt war. Und das war keine gute Werbung. Ne? Leute mussten auch lang warten auf ihre Räder. Man konnte die vorbestellen. Irgendwann kam es dann und so. Und ja, das war schon ärgerlich. Zwischendurch haben sie mal so, um im Gespräch zu bleiben vielleicht auch, oder auch, weil die Idee grundsätzlich gar nicht so schlecht ist, das Van Moof 5 oder V angekündigt. Quasi, ich sag mal Speed Pedelec vereinfacht, aber es sollte quasi ein Rahmen sein, dass sich quasi in Vorschriften der jeweiligen Länder anpasst. Und es hatte Front- und Heckmotor, also Kohleausstattung. So war es geplant. Ich weiß gar nicht, ob es da echte Modelle gab. Bestimmt.
Also, das weiß man nicht. Vielleicht, die waren ja auch mit irgendwie, hatten die nicht 60 km/h sogar vor oder weiß nicht. Also, die wollten ja eine ganz eigene Fahrradkategorie dann damit definieren.
Ja, beziehungsweise ein Rad, das sich an die Kategorien diesen einzelnen Ländern anpassen.
Genau, wenn du jetzt in den USA meinetwegen irgendwo 28 Meilen fahren darfst, mit deinem Rad. Und wenn du mittrittst und 20, wenn du nicht mittrittst und solche Sachen.
Oder wenn du auf dem Radweg unterwegs bist, das ist halt dann nur bis 25 unterstützt, solche Sachen. Aber, also, die hatten auch gute Ideen. So. Und dann, Service war halt echt hart. Also, die haben halt dann haben sie irgendwann mal noch mal viel Geld eingesammelt und haben gesagt, dass sie damit Service aufbauen wollen. Und das hätte vielleicht bei Normalqualität gut hingehauen, aber weil halt alle kaputt gegangen sind, war das halt echt hart. Und die haben sie auch meiner Meinung nach viel zu lang verkauft. Ich meine, der war bis zum Schluss diese S3-Serie. Das heißt, verkauft. Und im Übrigen haben sie die 60% billiger angeboten, aber die haben bei jedem Rad draufgelegt, schon von Anfang an, weil sie halt skalieren wollten, weil sie so viel wie möglich verkaufen wollten. Was ja auch, sagen wir mal, grundsätzlich okay wäre, ne? Oder was heißt okay? Das ist halt Kapitalismus, ne? So. Und da kommen wir nämlich jetzt dazu, weil es gibt ja dann, das haben die Höris und das haben wir und das haben die Höris ja auch mitgelesen und gehört. Dann gibt's natürlich Leute, die sagen, ja, musste ja so kommen, ne? Und guck mal, schau mal, die haben eine eigene Schaltung entwickelt, ne? Statt einfach eine aus dem Regal zu nehmen. Der Lenker, warum schrauben sie nicht Standard-Industrieteile ran, ne? Also, und dann haben die gesagt, ja, die Fahrradindustrie, die macht das nicht umsonst so, ne? Da gibt's halt Zubehörteile und dann kannst du mit dem Van Move nicht einfach zu jedem Händler gehen, weil der halt nicht die Teile hat und das nicht reparieren kannst. Wobei sich online in Foren Leute auch fragen, wenn ich zum Radladen gehe, hat der meine Reifen auch, kann ich die da machen? Also man sieht, welches Publikum die Räder ansprechen, nämlich, und das ist nämlich auch ein Problem, die sprechen ein Publikum an von Leuten, die echt keine Ahnung von Fahrrädern haben und die auch keine Ahnung haben wollen.
Ja, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf kommen, aber das ist ja ein bisschen so Kunden, die nie Fahrrad gefahren sind, die aber vielleicht jetzt in den USA ein Subaru oder ein Toyota fahren würden und hier halt irgendein Auto. Und bei einem Auto, da kümmerst du dich nicht drum, egal wie es funktioniert.
Das ist auch der Vergleich. Pass auf. Und ich habe, das habe ich auch verlinkt, ich habe Alex Tusbas, der ist der CEO von Hefa E-Bike. Du kennst die, ne?
Ja, also ein bisschen. Es ist ein,
oder hast von denen, die sind ja relativ neu.
Genau, aber Alex Tusbas nicht.
Genau.
Der hatte doch, glaube ich, den ersten Bosch-Antrieb auf den Kopf gestellt bei Vinora Highbike, oder? War der das?
Richtig, ja. Ach, ja, ich glaube, das erzählt er auch in dem Podcast, wirklich bei nimsrad.de, ich habe auch einen Link drin, da erzählt er davon, dass der hat quasi das E-Mountainbike erfunden. Wenn man das hört, kann man sagen, doch, ist so.
Ja, weil mit dem, die Bosch-Motoren erste Generation, wer sich noch erinnert, die sahen ja fies aus, die hatten ja unten diesen, also wie hieß denn der Motor in den 50ern?
Ich hab's vergessen, so ein Benzin-Hilfsmotor unterm Tretlager.
Also ein Hilfsmotor unterm Tretlager, wenn man sich das in einem Mountainbike vorstellt, so ein Bürzel da unten dran, da bleibt man natürlich überall hängen. Und die haben sich getraut, ich glaube auch entgegen den Vorgaben von Bosch, das Ding auf den Kopf zu stellen, sodass es einfach weg ist. Und es gab damals dann viele, die das auch gemacht haben, weil es nur so funktioniert hat. Und
also die haben das wohl auch eigener Eurobike relativ kurzfristig vorher so fest fertiggestellt, so einen Prototypen, und haben den dann so in der Ecke so hingestellt, also nur mal so, um zu gucken, also wie der so ankommt, und er ist halt sehr gut angekommen wohl. Ne? So, und in dem Podcast spricht er auch über Fanmo und meint halt also, dass ihm da jeglicher Zynismus fehlt und dass er auch nicht sagt, ja, er hat ja immer schon gewusst und so. Und er sagt, es war schon klar, dass es, also es ist, wundert jetzt nicht, dass es passieren würde, aber dass diese Fehler, die alle so ankreiden, also Service und eigene Bauteile oder so, dass die nicht das Hauptproblem waren, sondern das Hauptproblem war, dass das halt Investoren getrieben war. Und wenn die wollen skalieren, die wollen Masse, die wollen Geld verdienen, und wenn das nicht kommt, dann sind sie raus. Also die haben keinen langen Atem. Man kann das ja konnte das ja so in letzter Zeit beobachten bei allerhand Mobilitätsfirmen, die gekommen und gegangen sind. Ne? So, nehmen wir mal E-Scooter zum Beispiel. Es gab billiges Geld, Investoren haben das in Firmen reingehauen und haben erstmal gedacht, ja, wachst ihr erstmal und um Geld verdienen kümmern wir uns später. Das ist auch bei Software oft so, ne? Oder bei Online-Diensten. Und das haben die halt auf das Rad angewendet. Und er sagt halt, dass die, wenn es halt dann Probleme gibt und dann sind die raus. Dann sagen sie, dann machen wir halt was anderes, ne? Oder jetzt gerade sind halt Zinsen hoch, dann wollen sie einfach da nicht mehr investieren. Und was er gemeint hat, ist, dass es halt, dass die den Service von Anfang an hätten, also früher etablieren sollen. Dann wäre es vielleicht besser gelaufen. Und ich könnte mir auch vielleicht vorstellen, dass es intern so bei der Entwicklung dann, also von dem S3 sage ich jetzt mal, dass es zum Beispiel hieß, ja, eigentlich noch nicht so richtig fertig oder irgendwie, ob das hält. Und dann sagen halt die Investoren, raus damit, wir wollen los, ne? Und dann hat er gemeint, dass halt der Fahrradmarkt, also wenn man im deutschen Markt verkaufen sie, haben sich sehr viel verkauft, dass der halt echt winzig ist. Der hat einen Umfang von 7,5 Milliarden Euro. Und das ist ungefähr sowas wie der Konzerngewinn von Bosch. Und das ist halt, und dann hat er gesagt, und dann gibt's auch noch 800 Fahrradmarken. Wobei da natürlich dann auch so kleine dazugehören. Ja, da gehört der Camper auch dazu, wenn man die 800 zählt.
Ja, ja, klar.
Trotzdem, das ist ja schon lang so, also die Fahrradindustrie ist immer noch stark
fragmentiert.
Was ja auch schön ist, ne? Aber es für von der Wahrnehmung her ist es halt für Leute schwierig. Dann haben die ein Riesenangebot. Die gehen in den Fahrradladen rein, und Leute, die sagen, Mensch, E-Bike, das wäre was, ne? Und dann gehen sie in den Radladen und dann kommen die raus und dann schwirrt ihnen der Kopf und außerdem fühlen sie sich total doof, weil sie von vielen Händlern halt auch für doof gehalten werden und nicht ordentlich bedient. Ich gerne andere Meinungen auch, aber es gibt ja so die klassischen Fahrradhändler, die auch sehr technisch orientiert sind teilweise. Was hat er noch gesagt? Ja, also die hatten halt, die haben, und mit den eigenen Teilen ist es so, dass das in Ihrem Fall eigentlich nicht unbedingt schlecht war, weil nämlich der klassische Vertrieb, sagt er sich einfach, oder die klassischen Fahrradhersteller, die gehen vom Vertrieb über Händler aus. Und Händler kennen sich mit der Technik aus. Und er hat als Beispiel genannt, Fahrradpedale, die haben ja ein Links- und ein Rechtsgewinde. Und viele sind überhaupt nicht beschriftet. Bin mir gar nicht sicher, auf den meisten steht doch L oder R drauf,
aber wer guckt da schon drauf? Also ich habe auch solche Pedale, die nicht beschriftet sind. Es gibt je nachdem, auch die Preisklasse jetzt, so diese Pedale, die du mitbekommst immer, so diese, heutzutage sind ja diese Plastikpedale dran oft. Und da steht nichts drauf.
Oh. Ja, weil die baut der Händler ein. Und der weiß das ja, ne? Und der Händler, der stellt auch die Schaltung ein. Und der Händler guckt, dass das Rad passt. Aber wenn du dann nur online verkaufst und die Leute kriegen das, dann musst du davon ausgehen, dass die keine Ahnung haben, ne? Und deshalb sind es so einfache Sachen teilweise, um die sie sich tatsächlich gekümmert haben und die dann dafür sorgen, dass halt dieses Erlebnis, dass du ein einfaches Produkt hast, mit dem du sofort umgehen kannst, dass das halt da ist. Dass es halt danach kaputt geht, ist blöd. Aber ich meine, wenn du so ein Van Moof, da kann man jetzt darüber streiten, wie das mit den Cloud-Diensten ist, aber wenn du es in Betrieb nimmst und du musst erstmal dem Ding einen Namen geben, das ist schon ganz nett, ne, in der App. Yes. Und der hat da gemeint, 99% das liegt auch daran, dass die Fahrradindustrie schon immer so, oder in den letzten vielen Jahren immer so im Sportbereich war. Und da gehört es quasi so zum Lebensgefühl, dass du dich mit der Technik auskennst. Ne? Wie heißt er bei Richie, der Rider Mechanic? Du musst dein Rad, wenn du unterwegs bist, du musst es reparieren können. So. Aber das können 99% der Menschen nicht. Und dann hat er noch ein Beispiel gemacht, dass halt Online-Vertrieb und E-Bikes auch nicht so super zusammenpassen, weshalb Jeff Bezos, Jeff Bezos hat anscheinend, als er Amazon gegründet hat, erstmal ein Produkt gesucht. Also er hat gesagt, er will online was verkaufen und hat dann geguckt, was er verkaufen könnte. Und dann ist er auf Bücher gekommen. Weil die lassen sich leicht verschicken. Da geht nichts kaputt im Normalfall und Support ist auch nicht notwendig.
Anleitung.
Und dann hat er und Hersteller, so Teilehersteller, die machen auch alles nur für den Fachhandel. Die schulen dann den Fachhandel und so, aber ja, und so, und das ist halt, Van Moof wollte das halt ändern, quasi selbst und den Leuten, die damit fahren, quasi dieses ja auch ermächtigen ein bisschen, aber da haben sie halt teilweise also Fehler gemacht, aber der lange Atem hat auch nicht gepasst. Also ich glaube ja, oder ich hoffe, also meine Idee war das, dass bei diesen S4 und S, also bei der 4er-Serie wirklich, dass die dann funktionieren. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die 2er-Serie doch relativ gut funktionieren. Ja. Also ich habe ja ein X und dann gibt's in der Familie noch ein S2.
Aber an dem X kann ja nicht so viel nicht funktionieren, weil es keine Elektrik hat, ne?
Ja, das ist richtig, ja. Stimmt, es gibt Leute, bei denen geht dieses Kicklock zum Beispiel nicht. Aber gut, also wie gesagt, aus dem einen S2, was wir in der Familie haben, das ist seit 2019 in der Familie und Kicklock zum Beispiel ging immer.
Solche Sachen.
So, also da könnt ihr mal reinhören. Er erzählt eben auch noch andere Sachen, wie eben besprochen zu dem Teil mit der Erfindung des E-Mountainbikes. Mhm. Ich habe in Folge 182 haben wir schon mal über Van Moof gesprochen und da habe ich auch noch ein paar Zahlen drin. Ne?
Also an alle Höris von Van Moof hat, über Van Moof haben wir ja schon öfter gesprochen. Und es ist halt einfach so, dass sie einfach ziemlich auf sich aufmerksam gemacht haben und auch dem Fahrrad gut getan haben, glaube ich. mit dem Wirbel, den sie gemacht haben. Auch diese Werbung in Frankreich, wo dann die Automobilindustrie gezickt hat. Wurde ja, die verboten oder wollten sie die verbieten?
Ich glaube schon.
Ja. Der Herr Macron persönlich ist möglicherweise sauer gewesen.
Und dann gab's doch noch die tolle mit den Puppen, mit diesen Marionetten. Waren das Marionetten wie heißt denn die? Wenn du immer eine Puppe bewegst, wieder fotografierst, wieder weiter, wie heißt denn das?
Stop Motion. Ja, das weiß ich, keine Ahnung.
So coole Figuren, so, wo einer ein Rad geklaut hat. Wollte. Egal.
Von Artman aus Knetgummi.
Ja, so ungefähr. Aber die waren, glaube ich, gestrickten Klamotten.
Na gut.
Also, soll ich noch erzählen? Es gibt, und die Gründer, die sind vielleicht auch ein bisschen nicht unbedingt naiv, aber in dem Manager-Magazin, das ist hinter der Paywall, wie gesagt, die gehen ein bisschen hemdsärmlich ran. Oder gingen ein bisschen hemdsärmlich ran an manche Sachen. Die haben nämlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass die vor Van Moof schon andere Unternehmen gegründet haben?
Nee.
Eines heißt Dutch Band, also Band wie Band. Mhm. Und das gibt's immer noch. Das ist, die stellen Bändchen mit NFC für Festivals, Bändchen.
Ah, okay.
Und so Einlasssysteme für Festivals. Das Thema Besitz, kaufen versus nutzen, das Fass müssen wir vielleicht in der nächsten Sendung aufmachen.
Es ist aber, oder was meinst du? Es ist ein spannendes Thema. Es ist sehr spannend, vor allem, weil Old School, New School, und auch die Sache von Rad. Natürlich will man jetzt ein Sportrad besitzen. Klar, weil das muss für einen passen. Da muss alles stimmen. Aber so ein Cargo-Bike, E-Bike, Pendel-Ding, keine Ahnung. Da ist eigentlich scheißegal. Da ist er, also, sagen wir mal so, da ist der Anspruch nicht so hoch, die Individualisierung. Und da müssen wir ein andermal tiefer drauf eingehen. Weil da gibt's, genau. da gibt's Ideen und es gibt auch schon Firmen und das passt auch zu diesen, wie geht's mit Van Moof weiter oder was machen andere Firmen da?
Ja, und um das nochmal zu differenzieren, also es geht quasi Besitz versus Eigentum auch, ne?
Ja.
Also klar, wenn du, Ich erinnere mich, dass mein Rad ist geklaut worden und so, dann habe ich immer Leihräder und Roller und so genommen und das ist zwar manchmal schön oder oft schön, aber manchmal ist halt das Ding auch nicht da, wenn du es bräuchtest, ne?
Ja, genau.
Oder das Modell nicht und dann, oder es ist kaputt oder so. Und drum ist quasi bei diesen Konzepten halt so, dass du wie ein Abo hast, also dass das schon deines ist, du besitzt es, du kannst es immer nutzen, steht bei dir zu Hause, versus andere können es auch nutzen.
Genau.
Aber da sprechen wir dann nächstes Mal drüber, weil jetzt müssen wir von Holland nach Japan, ne?
Ja, unbedingt.
Und wir haben es, glaube ich, schon zweimal angeteasert, dass wir drüber sprechen wollen, jetzt müssen wir es nochmal besprechen und hier nochmal meinen Dank an ich muss mal meinen
Covadonga.
Namen merken, an den Covadonga Verlag, der mir das als Ansichtsexemplar geschickt hat. Erzähl noch mal, bei dir ist es ja ganz frisch. Du hast es frisch gelesen, ne?
Ja, übergestern in Japan. Ein Manga-Style-Cover, also das kann auch einen einfach, nimmt einfach auch vom Cover mit, sieht hübsch aus. Michael O.B. Kräh, ein bis dato unbekannter Autor. Ob er noch ein Buch schreibt, weiß ich auch nicht, aber ist auch egal. Letztendlich.
Ihr habt wohl nicht vorher.
Letztendlich, hat er beschrieben, wie er, also A, sein Leben in Japan als Ausländer. Er hat lange Zeit dort gelebt und bevor er dann nach Deutschland beziehungsweise Bremen zurück ist. Und also der Titel sagt, kein Training, kein Talent und etliche Kilos zu viel. Mein unglaublicher Weg zum japanischen Radsportmeister. Klingt reißerisch, ist aber auch wahr, und die Meisterschaft. Naja, okay, also ich will da auch nicht spoilern, aber es ist natürlich auch Japan an sich das große Thema und Regelwerke in Japan. Also alles ist geregelt in Japan. Und
the regel.
Und unter anderem auch beim Fahrradfahren ganz viel, also jetzt vom Fahrradverband und ja, es ist ein wirklich ein witziges Buch, gerade auch über die Kulturen. Man lernt sehr viel über Japan. Man sieht sich auch als Deutscher. Also ich erkenne mich da auch an manchen Stellen, und was ich vorhin da gemeint hatte mit den, dass Japaner eben touristisch ganz anders sind. Japaner, wenn im Ausland sind, in der Stadt, dann gehen die zu allen Sehenswürdigkeiten hin, weil das da, egal ob die jeder schon tausendmal gesehen hat, sie gehen in Paris zum Eiffelturm und das machen die halt so ein Deutsch.
Die machen ein Foto vom Louvre.
Ja, und so Deutsche, sagt er, die machen das halt nicht unbedingt. Die gehen irgendwo anders, wo noch keiner war oder sowas. Und das machen die nicht. Ja, da haben die, das liegt nicht in ihrer Mentalität, so viel Neues. Und er schätzt auch, dass in Instagram die Bilder, die Japaner machen, in Japan zu Minimum 60% der Fuji ist. Weil ein sehr schöner Berg, den man auch von Tokio mit diversen Verrenkungen aus manchmal sehen kann. Ja, also wirklich sehr empfehlenswert, das Buch. Es liest sich sehr leicht und schnell, was für mich ganz gut ist, weil ich ja ein bisschen träge bin im Lesen. Und es liest sich auch für Leseries, die mit Fahrrädern nicht so viel am Hut haben, spannend.
Das wollte ich auch bemerken, weil das ist ja, also das ist quasi kein Fahrradbuch, sondern das ist so dieses Thema, Mann jetzt in dem Fall, oder Mensch probiert, Mensch stellt sich eine Sache, die er vorher noch nie gemacht hat, geht aber all in, und wir dürfen ihn beim Scheitern oder Reüssieren begleiten. Das ist ja ein alter Topos, ne? Und das, solche Bücher mag ich auch, ne? Oder solche Bücher oder Filme, oder es gibt's ja, was weiß ich, bei YouTube gibt eine ganze Gattung an Kanälen, wo Leute irgendwie, Jackass meinetwegen, so in der Richtung, also wo halt Leute irgendwelche Sachen ausprobieren, die sie eigentlich nicht können oder zu den
wobei er ja tatsächlich mit einer Strategie daran geht. Also er ist sich ja im Klaren, und ich will da nicht zu viel spoilern, also das ist ja auch das Spannende daran.
Ja.
Ja, wer jetzt vielleicht nicht Fahrrad fährt, der kann sagen, okay, jetzt, nee, ich spoilere da nicht. Also wirklich, es ist lohnenswert.
Über die Konibis habe ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast erzählt, oder?
Ah ja, das kann man auch erzählen. Sowas wünscht man sich aus, ne? Unbedingt.
Ja. Also ich hab so einen, das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Ich habe einen Konibi um die Ecke. Konibi, das sind...
Heißt der auch
das
so?
Das kann man, glaube ich... Können wir das spoilern?
So klein, so 24-Stunden-Supermärkte.
Ja.
Ohne Lager.
Ja.
Die auch vernetzt sind und tatsächlich wissen, was gekauft wird, zu welcher Stunde.
Ja, und ich habe so einen um die Ecke, der heißt Rossmann. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Das
kann sein.
Und also wenn in unserer Familie am Sonntag oder so irgendwas fehlt, und das kann Hafermilch sein oder ein Schulblock oder eine, das ist jetzt schon fast banal, oder? Oder irgendein bestimmtes Werkzeug, dann habe ich das Gefühl, wenn man zu Rossmann geht, dann spawnt das dort, während ich da hingehe, weil die haben alles, was ich brauche.
Aber ist das diese Drogeriekette Rossmann oder ein anderer
ja,
Rossmann?
Ja, Drogerie Rossmann. Okay. Und gibt alles, für die Katzen irgendwie, du brauchst irgendwie ein Fellspray für Katzen. Zack, Rossmann hat das. An einem anderen Tag brauchst du irgendwie, mir fällt es gar nicht ein, weil das kam schon so oft vor, Geschenkpapier, Mist, schnell einpacken, Rossmann hat das. Und das glaubt mir gar nicht, dieser kleine Laden, der ja eigentlich 90% Shampoos verkauft oder so, da gibt's das. Und da, und diese Konibis, die müssen wohl wirklich, die müssen Gedanken lesen können oder die Umgebung, wenn die richten sich nach dem Wetterbericht und wenn der sagt, es regnet, dann haben die Regenschirme im Angebot. Also lest das und also ich wünsche mich dahin. Und ich habe auch kürzlich von einem Bekannten erzählt, der jetzt 2 Monate in Japan unterwegs war und der hat gemeint, das ist ein tolles Land und auf jeden Fall mal eine Reise wert.
Ja, weil Freunde findet man ja keine dort.
Nicht so leicht. Ja. Zum Thema Bücher, zu einem ähnlichen Thema, aber ja, wie du sagst, das stimmt, es ist gar nicht ganz so ähnlich. Ist auch auf jeden Fall der Autor Tim Moore erscheint. Die Bücher sind ebenfalls im Covadonga Verlag erschienen. Hervorragendes Rad, jetzt vielleicht auch nochmal interessant zu lesen im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine. Mit dem Klapprad in die Kälte, Abenteuer auf dem Iron Curtain Trail. Da fährt er auf einem DDR-Klapprad, hab vergessen, wie das heißt, MIFA 90 oder so. Den ehemaligen Eisernen Zaun entlang, weiß nicht wie viele Kilometer. Startet natürlich zur falschen Zeit und alles Mögliche, ist falsch ausgerüstet. Und dann auch, das habe ich dann danach gelesen, Geronimo, ein Mann, ein Rad und die härteste Italien-Rundfahrt aller Zeiten. Da fährt er die Strecke des Giro d'Italia von 1910 nach und zwar in Originalausrüstung. Und natürlich untrainiert. Engländer.
Natürlich.
Im Moor. Also die beide auch sehr, sehr lesbar. Wir haben noch die Rubrik Termine und Veranstaltungen. Da gibt's ein Update. Erstens, IAA in München startet nächste Woche. Gehst du dahin?
Eher nicht.
Ja, ich wahrscheinlich auch nicht. Zweitens, Bespoked in Dresden. 13. bis 15.09. Gehst du dahin?
Ich würde gern hingehen. Also eigentlich habe ich es mir fest vorgenommen. Mal gucken, ob es klappt. Wir haben uns ja kurz darüber unterhalten. Es ist ein bisschen elend, nach Dresden zu kommen. Vielleicht finde ich jemanden, der mit will und wir fahren mit dem Auto oder mal gucken.
Das ist eine Möglichkeit, aber ich habe ein Update. Gestern Abend, ich habe den Flixbus Newsletter abonniert. Und die haben für Flixbus Nachtbusse geworben. Dann habe ich nachgeguckt und es gibt von Köln nach Dresden einen Direktbus in der Nacht. Der braucht weniger lang als die Bahn. Wahrscheinlich fährt er, naja, da ist er nicht an Gleise gebunden. Also der fährt in 8 Stunden der fährt um 10:45 los in Köln, also außerhalb von Köln auf irgendeinem Parkplatz. Ja. Und landet um 6.20 Uhr oder so in Dresden.
Fährt er nonstop wie the bus? No.
Nee, 3 Halte wohl.
Immer noch ein fantastischer Film, also.
Meinst?
Ja, ich habe ihn gekauft, the bus.
Aha, okay. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Bus auf Deutsch,
ja,
ne?
Ja, fantastischer Film.
Den muss ich mal, Atombus.
Atomgetriebener Bus mit automatischem Reifenwechsel während der Fahrt und auch eine Waschanlage und da drin, da ist riesig.
Ja, und in dem Film darf man ja die Jungfernfahrt begleiten. Da kommt es zu sehr vielen, sehr viele Turbulenzen und Problemen. Bespoked vielleicht nochmal. Was sind das für eine Messe, Thomas? Du kennst dich, glaube ich, besser aus damit.
Also Bespoked, das ist so eine Handbildmesse. Vor ein paar Jahren es gibt ja die bekannteste, die vor Jahren angefangen hat, ist diese North American Handbuild Bicycle Show. NHA Dingsbums. Keine Ahnung, irgendwann Anfang 2000er gestartet von einem texanischen Rahmenbauer, glaube ich, mit der Spezialität, dass sie jedes Jahr in einer anderen Stadt ist. Und da kommen halt...
In den USA.
In den USA, genau. Okay. Und da sind halt so kleine, exklusive Firmen dort, die Fahrräder, also viel Maßfahrräder bauen und sowas. Und die die Berliner Fahrradschau, die hatte so ein bisschen einen Flair davon, von der Handbuild Show. Es gab dann auch mal die European Handbuild Bicycle Show, EHBS. Ich glaube, die gab es zweimal in Schwäbisch Gmünd. Und die wollte das nach Europa holen. Du warst auch auf der EHBS mal vor vielen Jahren.
Ja, genau.
Und die hat sich aber leider nicht halten können. Und dann wurde die Bristol Bespoke gegründet. Und die gibt's jetzt schon seit ein paar Jahren. Pandemiemäßig natürlich nicht. Da war dann mal ein oder zwei Jahre Pause. Und die sind jetzt nach Dresden gegangen. Bin jetzt auch nicht ganz tief drin, warum und wie und ob es die beide gleichzeitig gibt oder ob die dann auch jährlich irgendwie wechseln oder ob sie in Dresden bleiben oder nach Berlin gehen oder sonst wohin. Auf jeden Fall eben, sie wollen in Städte und ein größeres Publikum. Und ja, Dresden ist halt leider nicht um die Ecke bei uns, ne? Aber es ist bestimmt sehr spannend, weil da natürlich, ja, das ist ein bisschen, wir hatten es ja neulich über die Spezi. Und die Spezi ist ja so ein bisschen eine Freakshow, so mit Liegerädern und lauter so ein Kram. Das ist hier nicht so. Also da, es ist natürlich auch, wie auch immer, da geht's dann auch Richtung Bike-Porn. Also gemuffte Räder mit aufwendig gestaltet und schön und für die Ewigkeit und oder auch super leicht und ja, ich bin mal gespannt. Also ich würde gerne hingehen. Mal gucken, ob es klappt. Ich werde mir das auch mal mit dem Flixbus angucken. Mein Rücken ist ja robust.
Ja. Also das ist halt so eine Sache. Für die einzige Alternative habe ich dir ja, wir haben gestern schon drüber gesprochen, habe ich dir erzählt, wäre ein Nachtzug von Mannheim aus. Allerdings gibt es dann nur noch aktuell, beeilt euch, einen Platz im Liegewagen oder im Schlafwagen. Kostet 219 Euro mit Bahncard 50. Was ich noch sagen wollte dazu, Mist, was war das? Jetzt habe ich's.
Ist sie echt schon im September jetzt? 13. bis 15.
Oktober.
Pass mal auf, falls du das weitergibst. Hier steht nämlich 13. bis 15.09. bei uns in den Veranstaltungen.
Ah, es ist 10. Okay, guter Hinweis.
Ich ändere das, weil ich hatte schon fast Muffe.
Ja, ich hab ja gesagt, dass es im Oktober ist.
Ja,
aber ich hab falsch geschrieben hier. Ja, was ich noch sagen wollte. Ja, also Dresden ist nicht von jeder Ecke aus schlecht zu erreichen. Von Berlin zum Beispiel aus kommt man prima hin und vielleicht uns hören ja auch Leute in Berlin.
Ja.
Von daher ist es einfacher. Hamburg vielleicht auch, schätze ich.
Ja, gut, da dauert es halt die Stunde länger oder eineinhalb Stunden. Also das ist machbar und es sind
aber das geht dann noch.
Ja, ja. Wobei ich bin gerade beim Flixbus, das könnte schon auch klappen.
Na, halt. Ja, aber dann bist du halt früh dort und frühstückst noch und gut, das ist.
Also wenn ich tatsächlich um 23 Uhr losfahre, dann bin ich um 6 Uhr früh da für 23,99. Und dann kann ich frühstücken und auf die Messe und mal gucken. Also klingt spannend.
Du musst ja dann noch schauen, wie du zur Messe kommst. Die ist beim Flughafen. Was ja für manche, für Flugreisende natürlich praktisch ist. Ich habe dann auch mal geguckt, wie es mit Flug ist, aber auch das ist umständlich von Köln aus und wir wollen ja nicht unbedingt fliegen.
Also
gucken wir mal. Ansonsten, das wollte ich noch erwähnen. Wir sind wieder, beziehungsweise ich, weil ich verwalte das, also ich, Hans.
Da kann man einen freien Nebensitz wählen. Das ist ja wild.
Echt?
Ja, 11,99.
Dann
hast du Platz.
Das mache ich.
Das ist ja irre.
Weil ich habe gestern dann schon gesagt, ja, dann buche ich halt, wenn das so günstig ist, also ist ja wesentlich billiger als mit der Bahn, ne? dann buche ich einfach zwei Sitze und sage, mein Buddy ist krank geworden. Und aber wenn du das machen kannst, weil dann ist ja super, dann kannst du es dir bequem machen und sitzt und bist auch nicht meinetwegen abhängig von der Körpergröße oder von den Arten, von den Sachen, die halt Leute so mit sich bringen, die vielleicht dich stören. Ah, das ist eine gute Idee.
Panorama kannst du wählen, Tisch kannst du wählen, klassisch.
Einmal.
Ist ja wild. Ich habe das ganz vergessen. Ich muss sagen, ich habe neulich von dem Bekannten erfahren, der wollte mit dem Fahrrad irgendwas, der fährt viel Fahrrad und will.
Ja.
Und muss aber das Fahrrad natürlich teilweise zu den Destinationen mitnehmen. Und mit der Bahn ist es teilweise einfach ein Elend, das zu buchen überhaupt. Na, also unabhängig davon. Ja. Aber das Buchen ist schon schlimm. Beim Flugzeug ist es einfach, da kriegt man auch alles mit. Und jetzt ist er beim Flixbus gelandet. Flixbus nimmt Fahrräder mit und ohne großen Wirbel.
Ja, das habe ich auch schon gehört und habe auch schon Flixbusse gesehen, an denen Fahrräder dran hängen und so. Ne? Also, aber da fiel mir ein, ich habe auch schon bei Mastodon mal eine Anfrage gestartet, ob zum Beispiel Leute fahren, weil ich würde vielleicht auch, allerdings ich glaube, ich werde es machen mit dem Nachtbus. Also ich habe nämlich gesagt, ich fahre auch mit dem Auto oder schließe mich anderen Leuten an, die mit dem Auto fahren. Nur ich will nicht allein die ganze Strecke fahren. Und da fiel mir ein, das habe ich nämlich über Mastodon gepostet und da habe ich ja meinen quasi privaten Hans-Dorsch-Account und wir hatten ja auch schon einen Fahrradio-Account bei Mastodon. Der ist aber eingegangen, weil der Server abgeschaltet worden ist und ich das nicht rechtzeitig mitbekommen habe. Wir sind jetzt wieder erreichbar auf einem neuen Server und zwar unter schreibt mit fahrradio@podcast.social oder ihr sucht einfach danach. Ich glaube, das geht auch. Also jedenfalls ist das unsere neue Adresse. Ich weiß nicht, ob Leute, die uns bisher abonniert haben, bei dem auch quasi weitergeleitet werden. Aber ich glaube, das wäre nur gegangen, wenn ich rechtzeitig gezogen wäre. Also, wir sind bei Mastodon erreichbar. Ich finde als Twitter-Ersatz den Dienst eigentlich ganz gut. Also, ich mag das. Und wir sind auch bei dem neuen Dienst, oder ich habe Fahrradio auch beim neuen Dienst von Meta eingerichtet. Der Threads heißt der aber in Europa noch nicht aktiviert.
Mhm.
Threads ist eine Spitzen-Twitter-Kopie. doch wirklich. Und ich meine, ich brauche nichts anderes als eine Twitter-Kopie. Und Threads ist super. Und dann gibt's noch Blue Sky, da habe ich aber keinen Zugang. Also, und Mastodon ist nicht schlecht. Also ich mag das ganz gern. Bisher keine schlechten Erfahrungen damit gehabt. Und wenn ihr wollt, folgt uns bei Mastodon unter fahrradio@podcast.social. Das ist doch auch eine gute Adresse.
Ja, oder? Ja, das ist tipptopp.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute.
Mhm.
Können wir noch unser Outro spielen und uns verabschieden. Ich bin mir nicht sicher, weil heute ist der erste, ob ich das heute noch online stelle. Ansonsten hört das halt vielleicht dann am zweiten. Also.
Genau.
Hört man das Intro nicht?
Mhm.
Na egal, dann eben ohne Intro, Outro.
Sollen wir singen dann das Intro? Dum, dill, dum, 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 dum.
Ach Quatsch, wir machen jetzt Schluss.
Ja, genau.
Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Sendung. Ich bin Hans.
Und ich bin Thomas.